Ja, ich habe euch auch etwas Gewaltiges zu sagen. Nicht, dass ihr da reingehen müsst. Und zwar Jesus, Gottes Sohn. Gewaltig. Wir wissen das vom Kopf her natürlich alle. Aber was bedeutet es in unserem Leben? Da kann man nicht genug nachdenken. Und zwar aus den Stellen Johannes 5, 17 bis 37 und Johannes 8, 37 bis 59. Ich werde jetzt die Stellen nicht vorlesen, weil dann wäre ja die Zeit schon vorbei der Predigt. Aber ich habe mir gedacht, dass ich zunächst mal zwei Stellen so stellvertretend vorlesen möchte, worum es auch bei der Predigt im Inhalt geht. Und zwar ist es Johannes 5, 17 zum einen. Johannes 5, 17. Aber Jesus sagte zu ihnen, das aber bedeutet, dass er sich mit den Pharisäern und Schriftgelehrten auseinandergesetzt hat. Ne? Und er antwortete nun, er sagte zu ihnen, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken. Und weil er wirkt, wirke ich auch. Eine großartige Aussage. Das hat natürlich bei den Pharisäern sehr große Auswirkungen gehabt, wenn er sagt, mein Vater. Und im Johannes, in der Predigt möchte ich einfach auch versuchen, auf die Bedeutung hinzuweisen, was bedeutet es, dass Jesus sagt, er ist mein Vater, er will uns den Vater nahe bringen. Was bedeutet es im Alltag, in unserem Alltagleben? Das zweite ist Johannes 8, 51. Wenn jemand sich nach meinem Wort richtet, wird er niemals sterben. Also das ewige Leben haben. Das bringt Jesus Christus, diese beiden Dinge, den Vater und ewiges Leben. Und eben, was bedeutet auch das, dass Jesus das sagt? Wer mein Wort hält, sich nach meinem Wort richtet, wird ewig leben, wird nicht sterben. Was bedeutet es in Zukunft, für unser zukünftiges Leben? Was bedeutet es im Alltag, in der Arbeitswelt, daheim, überall? Jesus Christus, Gottes Sohn, ist hier deutlich gesagt. Und das bedeutet, erstens, in ihm sehen wir den Vater. Zweitens, in ihm ist ewiges Leben. Oder wie es der Text sagt, er ist der Vater hier auf Erden. Er ist der himmlische Vater hier auf Erden. Und er ist das ewige Leben. Für beide Aussagen wurde er natürlich von den Pharisäern gehasst und sie wollten ihn deshalb töten. Nicht nur, weil er am Sabbat geheilt hat, sondern eben auch, weil er sagt, Gott ist mein Vater und in ihm ist das Leben. Damit macht er sich ja Gott gleich. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten damals glaubten seinen Worten nicht. Und beide Aussagen, nämlich dass er den Vater bringt und dass man in ihm den Vater sieht und der das ewige Leben ist, werden auch heute oft kritisch betrachtet und widersprüchlich ausgelegt. Und darum geht es mir heute Abend, dass wir den richtigen Glauben an sein Wort haben. Aber eben auch wie uns heute, genauso wie damals, spricht der Text, wenn wir den durchlesen, dieser Text ganz klar davon, dass es nur um diesen einen Jesus, Gottes Sohn, geht, der in Bethlehem geboren ist und von dem Johannes der Täufer zeugt. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Und Jesus hat ja auch viele andere Zeugen auch. Auch von Mose. Auch Mose sagte, einen Propheten wie mich wird Gott erwecken. Auf den sollt ihr hören. Und das wirft euch den Pharisäern vor. Ja, wenn ihr an das Gesetz glaubt, an Mose glaubt, dann müsstet ihr auch an mich glauben. Weil er spricht ja von mir. Ne? Und es ist eben dieser Jesus, Gottes Sohn, von dem selbst Gott, der Vater im Himmel, bezeugt. Das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also, dass es Gottes Sohn ist, da kommen wir, wenn wir die Bibel lesen, nicht dran vorbei. Das ist ganz klar. Und Gott selber, der Vater, bezeugt dies sogar durch die Werke, die Jesus tut. Zum Beispiel im Text davor, im fünften Kapitel, heilt Jesus einen seit 38-jährigen, seit 38 Jahren kranken Mann, der gehbehindert war, der fast lahm war, muss nicht ganz lahm gewesen sein, weil er konnte sich ja doch ein bisschen bewegen, aber er wäre lahm. Und er fragt ihn, willst du gesund werden? Und das ist eben auch unsere Frage. Er stellt viele Fragen, Jesus, an uns. Willst du Gott, den Vater, in deinem Leben erleben? Willst du wissen, wie der Vater ist? Willst du ewiges Leben haben? Willst du das? Dann tu, was ich dir sage. Dann tu, was ich dir sage. Und zu dem Gelähmten sozusagen sagt er, nimm dein Bett und geh nach Hause. Nun war das am Sabbat und das hatten die Pharisäer halt, die so auf die Gesetze achten, nicht gut geheißen. Und wisst ihr, dass bereits im Alten Testament von dieser Zeit hier vorausgesagt wurde, dass wenn solche Dinge geschehen, dann wisst ihr, dass das Gott ist. Wer kann denn sonst einen Gelähmten heilen? Wer kann Blinde sehend machen? Wer kann Tote auferwecken? Das kann nur Gott. Das ist sonst nirgends geschehen. Kann auch nicht geschehen. Aber Jesaja sagt etwas, wenn wir darauf eingehen, auf das Wort, was Jesus sagt, auf das Evangelium, dann wird etwas passieren. Jesaja 35, Vers 6, das ist übrigens in vielen Texten im Alten Testament auch schon vorausgesagt. Dann nämlich, wenn das geschieht, wenn Gott auf die Welt kommt, wenn der Sohn Gottes kommt, dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch. Und ich kann euch sagen, wenn ihr euch an das Wort Gottes hält, so wie es die Schrift sagt, an Jesus Christus, an Gottes Sohn hält, dann könnt ihr auch von innen her mit Freude springen wie ein Hirsch. Auch in meinem Alter noch. Und das ist für uns heute immer noch die wichtigste und die größte und die überwältigendste Botschaft der Welt und für die Welt. Wir haben es auch in dem Text gehört, so ein bisschen. Von einem Menschen, von jedem Menschen kann das gesagt werden. Willst du gesund werden? Willst du den Vater erfahren? Willst du ewiges Leben haben? Glauben wir dem Wort des Evangeliums, so wie es drinsteht, so wie es Jesus Christus, der Sohn Gottes, einfach sagt. Dann ändert nämlich das unser ganzes Leben, unser zukünftiges Leben, aber auch unser Leben im Alltag. Das wird gewaltig werden, das ist gewaltig. Ja? Aber an der Tatsache, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, scheiden sich auch heute noch die Geister wie damals. Ich erinnere mich an ein Gespräch im Kornplatz, wo wir den Büchertisch haben, bin ich auch schon mal dort. Und da habe ich mit einem jungen Islamisten gesprochen. Ich wollte eigentlich nicht mit Islamisten sprechen, weil ich sehe da jetzt nicht so den Auftrag, aber es hat sich ergeben. Und es war wirklich ein gutes Gespräch. Man konnte mit dem über Jesus reden, wo ich manchmal bei unseren Leuten Schwierigkeiten habe. Gell? So, dass er prophetisch und in Ordnung ist und so. Aber dann hat er mich doch so gedrängt, dass er mich gefragt hat, ja, ist aber Jesus Christus Gottes Sohn? Und ich sage, ja, das Wort Gottes, wenn er will, das Neue Testament lesen, dann das sagt einfach, er ist Gottes Sohn. Aus, fertig. Dann war es aus. Weil er eben anders gelehrt wäre. Ne? Er hat mir irgendwie leid getan. Ne? Aber er wird anders gelehrt und Gott kann keinen Sohn haben im Islamisten. Aber auch unter den sogenannten Christen und in der Christenheit, sind wir uns keinesfalls einig in Bezug auf die Person Jesu Christi. Und ich möchte euch da ein Beispiel bringen, vielleicht ein bisschen extremes Beispiel, aber einfach um zu erklären, was ich damit sagen will und welche Gefahr auch bei uns im Christentum besteht. Und zwar ist das Beispiel, hat Erwin Lutzer gebracht in seinem Buch, Einig in der Wahrheit, mit Fragezeichen. Sind wir uns wirklich einig in der Wahrheit? Und um die Wahrheit geht es, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, das ist wahr. Und da steht, an einer religiösen Abendveranstaltung kam ich, also der Pastor Lutzer, neben einer Pastorin zu sitzen, die in geschickter Weise Christentum mit dem Gedankengut des New Age, neues Zeitalter, ist auch nicht mehr ganz neu, aber die Gedanken sind trotzdem noch da, vermischt. Also sie vermischt dieses Christentum mit dem Gedankengut des des neuen Zeitalters. Und zwar, und lehrte daher, Gott finde sich in jedem Menschen. Er müsse nur entdeckt werden. Und dann stellt eben der Luther die Frage, glauben Sie, dass Christus der einzige Weg zu Gott ist? Fragte sie in der sicheren Erwartung, sie würde mit Nein antworten. Selbstverständlich glaube ich, dass Christus der einzige Weg zu Gott ist. Was lässt sie denn vermuten? Ich würde das nicht glauben. Und ich hackte nach, sagt Luther. Glauben Sie, dass alle Religionen der Welt gleichwertig sind? Darauf gab sie die offene Antwort, ja, das glaube ich. Ja, aber, sagt dann Luther, wie passt das aber zur Sicht, Christus sei der einzige Weg zu Gott? Wollte ich daraufhin wissen, worauf sie zurückkam. Ja, wenn ich von Christus spreche, dann spreche ich nicht von Jesus, von Nazareth. Für sie stand der Name Christus für einen jeden Gott, an den man glauben mochte. Christus sei ein universales Prinzip, das sich in allem und in allen finde. Und dieser Christus sei natürlich nicht identisch mit dem Jesus von der Evangelien, mit dem Jesus der Evangelien. Ne? Und so besteht gerade heute in unserer Zeit, meine ich, die größte Gefahr darin, dass wir sogar beim Studieren des Wortes Gottes nur die Beweise darin suchen, für unsere Glaubens, dass sie unseren Glaubensüberzeugungen passen. Wir suchen die Beweise. Wir haben Glaubensüberzeugung von der Tradition, von dem, was wir gelehrt haben. Und wir suchen jetzt diese Glaubensüberzeugungen zu bestätigen im Wort. Und das ist eben falsch. Da werden wir nicht herausfinden, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Sondern wir sollten anstatt dessen die Worte Jesu einfach zum Prüfstein nehmen, ob unser Glaube wirklich in Ordnung ist und richtig ist, ob er auf dem Wort Jesu, auf das Evangelium beruht. Darauf, dass Jesus von Nazareth, Jesus, der in Bethlehem geboren ist und von Gott bestätigt wurde als Gottes Sohn, da gibt es keinen Zweifel, dass wir auch uns auf diesen Jesus verlassen und an ihn glauben. Denn allein Jesus von Nazareth, Jesus, der Sohn Gottes, kann uns den Vater zeigen. Und das ist jetzt etwas, was ich euch wirklich ans Herz legen will. Denn das ist großartig. Er zeigt uns, wie Gott ist. Gott, der Allmächtige, der große Gott ist. Wie sein Wesen ist. Denn Jesus von Nazareth, der Jesus des Wortes, ist der einzige Mensch, der jeweils hier gelebt hat und jeweils hier leben wird auf dieser Welt, der Gott, den Vater, kennt und ihn gesehen hat und mit ihm lebt, mit ihm gelebt hat, weil er ja auch Gott ist, Jesus, weil er Gottes Sohn ist und Mensch geworden ist. Niemand, sagt Johannes später mal im Johannes Kapitel 14, kommt zum Vater, außer durch mich, weil niemand den Vater gesehen hat. Wie soll dann auch jemand zum Vater kommen? Als nur der Sohn. Und der Sohn bringt nur die Botschaft, die er von seinem Vater gehört hat. Die er von seinem Vater hört, das steht auch in dem Text drin. Weil er eins ist. Jesus ist zwar Gottes Sohn, der Vater ist im Himmel, aber er ist eins. Jesus und Vater sind sich einig. Darum können wir in ihm auch den Vater sehen. Und Jesus will uns mehr, will uns hineinführen in die Gnade, in die Barmherzigkeit, in die Liebe des Vaters. Und er will uns das Wesen des Vaters wirklich zeigen, wer der Vater wirklich. Für die Israeliten zur Zeit Jesus galt über den himmlischen Vater eher das, da waren sie sehr einseitig, was Jesus seinen Jüngern auf die Frage, wie sollen wir beten, antwortete. Und es war natürlich richtig, das ist ganz klar. Sie sollten beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Also der Vater ist im Himmel und er ist heilig. Und das ist dann, und er soll geehrt werden. Das war für die Pharisäer auch schon ganz klar. Der Vater, der Gott, dem gebührt alle Ehre. Und das ist in Ordnung, das ist wichtig, auch für uns heute. Aber wie passt das zusammen, dass der Vater im Himmel ist und heilig ist und wir sind hier auf der Erde und sind sündige Menschen? Das kommt nicht zusammen, wenn wir nicht an Jesus als den Sohn Gottes glauben. Jesus allein bringt den Vater, ich sage es mal mit eigenen Worten, vom Himmel auf die Erde. Er bringt uns den Vater vom Allerheiligsten, denn das war den Pharisäern klar, im Allerheiligsten wohnt Gott, hat Gott gesagt, ich wohne unter euch, im Allerheiligsten, im Tempel. Aber da durfte ja niemand rein, direkt so nahe. Schon einmal im Jahr der Hohepriester, wenn er sich selber gereinigt hat, durfte da rein. Aber er bringt uns in unserem Tempel, wir selber sind der Tempel Gottes. Und er bringt den Vater in unser Herz hinein, direkt in unser Leben, in unser Herz hinein. Er bringt den Vater von der Ferne in unsere Nähe. Und das ist das, was Jesus auch mal sagt in dem Text. Ich will euch viel mehr zeigen, als den Vater im Himmel zu ehren. Was wir auch daran denken sollten, dass wir nur ihm die Ehre gilt. Aber Jesus bringt uns mehr. Er bringt uns diesen Vater herunter, auf diese Welt, in unser Herz hinein. Er bringt uns den Vater vom Tempel, damals, wo Gott gesagt hat, da bin ich mitten unter euch, in unserem Alltag hinein. Er lässt uns Gottes Herz, Vaterherz erleben. Jede Stunde, jede Minute im Alltag. Er ist mit uns, er kennt uns, er führt uns, er macht uns stark, wenn wir schwach sind. Er macht uns gesund, wenn wir krank sind, haben wir auch gehört. Er ist immer bei uns, in allen Lebenslagen. Er sieht uns in unserer Situation. Hat er auch schon im Alten Testament. Also es gibt schon viele Texte im Alten Testament, die sehr wohl auf die Erfahrung des Vaters hinweisen. Wenn wir an die Hagar denken, die in der Wüste war mit ihrem Sohn, mit Ismael, und eigentlich auf den Tod wartete und Gott hat ihr geholfen. Und dann sagt sie, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Der mich sieht. Können wir das auch so sagen? Er ist zu uns wie eine Mutter. Und da kann ich ganz bestimmt sagen, ich habe keine Probleme, Gott als Vater auch das Wesen der Mutter zuzuschreiben. Damit sage ich noch nicht, dass Gott eine Göttin ist. Gott bleibt Gott. Aber das Wesen hat er natürlich als vom Vater und von der Mutter, weil er beides hat. Er hat uns ja beides so gemacht und gegeben, uns als Mann etwas und als Frau. Aber er ist auch eine Mutter und auch das ist schon im Alten Testament vorausgesagt worden. Und er sagt, in dem Zusammenhang sagt er, ich werde euch nie verlassen. Ich werde für euch sorgen, wie eine Mutter für ihr Kind sorgt. Und selbst, wenn es möglich ist, was auch passiert, wenn eine Mutter ihr Kind verlässt, ich verlasse euch nie. Und in Jesus können wir das in der Wirklichkeit erfahren. Wisst ihr, wenn du verzweifelt bist, darfst du wissen, der Vater ist da. Wenn du Beziehungsprobleme hast oder Arbeitsprobleme oder was immer ist, der Vater liebt dich. Er geht mit. Natürlich hast du Verantwortung, wir sollten unser Bestes geben. Aber nicht alleine. Der Vater ist immer da. Er schätzt dich. Wenn du dich ungerecht behandelt weißt, wenn du dich minderwertig fühlst, alleingelassen fühlst, was immer es ist, der Vater versteht dich. Er kennt einfach deine Situation ja sogar besser als du und er geht mit dir. Und warum weiß ich das? Wegen Jesus Christus. Denn Jesus Christus selbst hat erlebt, dass der Vater immer bei ihm war. Und er hat auch Zeiten gesucht, ist für uns auch wichtig, wo er unbedingt von den Menschen weggehen wollte und er hat die Menschen verlassen und wollte alleine sein auf dem Berg, um mit seinem Vater Gemeinschaft zu haben. Das ist unbedingt auch notwendig für uns manchmal. Aber auch, er sagt beim letzten Mahlfeier vor der Kreuzigung, sagt er zu seinen Jüngern, ihr werdet mich alle verlassen, ich weiß das, ihr werdet mich alle verlassen, worauf Petrus sagt, na ich natürlich nicht, aber das ist eine andere Frage. Aber, sagt er, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Mein Vater ist mit mir. Und der Vater, glaube ich, kann man sagen, war in allem Leid und in allem bis zum Tod mit Jesus Christus. Denn er hat gesagt zwar, mein Gott, warum hast du mich verlassen, aber nicht mein Vater. Der Vater hat ihn nicht verlassen. Und deshalb können wir sagen, der Vater wird immer bei dir sein. Denk daran, auch wenn du meinst, ich bin jetzt alleine. Der Vater ist bei dir. Und es gibt so viele Texte im Alten Testament, die schon darauf hinweisen, dass der Vater mit seinem Volk sein will, mit uns sein will. Und in Jesus Christus ist das einfach noch deutlicher. Jesaja 42, 2, möchte ich eine Stelle lesen. Wenn du durch tiefes Wasser und reißende Ströme gehen musst, kann auch sinnbildlich, seelisch gemeint sein. Aber es gibt auch Geschwister unter uns, wenn ihr an die Flüchtlinge aus Afrika denkt, die das wirklich erlebt haben und auch erleben. Ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. In Jesus ist dieser Vater erlebbar und so nahe bei dir. Er ist nicht der Vater. Der Vater ist nicht der, der den Fingerzeig hochhält und uns richtet, sondern der uns hilft, der mit uns ist. Immer. Ganz egal, was wir haben. Und das Wesentliche an der Verbindung zum Vater in Jesus Christus ist, das habe ich vom Augustinus gelernt. Augustinus, einer der, eigentlich ist ein Afrikaner, er ist ja in Afrika geboren. Er sagt von sich, er will, er strebt danach, Gott, den Vater, das Leben mit ihm zu genießen. Das Wort genießen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass man ein Leben mit dem Vater, mit Gott genießen kann? Denn er hat es gelernt, die Welt zu genießen. Er hat ja viele Frauen gehabt, bevor er gläubig wurde. Er hat es gelernt, die Welt zu genießen. Aber jetzt, er will den Vater genießen. Es war schon ein Kampf in ihm, dass er die Welt zurückließ und nur auf den Vater sich konzentrierte, auf Gott konzentriert. Und er hat gesagt, er hat es deshalb geschafft, dass er sich mit dem Leben, mit dem Vater freuen konnte. Er hat es deshalb geschafft, weil er gelernt hat, Jesus Christus zu umklammern, hat er gesagt. Sich an Jesus Christus festzuhalten, an seinem Wort festzuhalten. Denn es ist manchmal ein Kampf in uns, weißt? Wir wollen lieber uns selber leben oder die Welt genießen. Aber sich an Gott zu erfreuen, dass man mit dem Vater leben kann, das ist ganz eine andere Qualität des Lebens. Wir können auch als Vater und Mutter, ich meine jetzt wir sind ja auch Väter und Mütter, ne? In allem unseren Kindern nicht gerecht werden. Wir machen Fehler. Wir können nicht immer mit ihnen sein. Wir verstehen sie nicht immer so, wie sie es vielleicht bräuchten. Wir haben auch nicht immer die Mittel, um hundertprozentig für unsere Kinder in allen Lebenslagen zu sorgen. Der himmlische Vater schon. Wir sind auch nicht immer bereit, also ich bin es jedenfalls nicht, in der Liebe zu unseren Kindern wirklich alles zu geben. Würden wir denn ohne Zögern in jeder Hinsicht unser Leben für unsere Kinder geben? In dem Sinn sind wahrscheinlich die Mütter die besseren Väter, weil sie würden wahrscheinlich ja sagen. Aber ich weiß es nicht. Gott auf jeden Fall, der Vater, tut dies. Er gab seinen Sohn in den Tod. Und mit seinem Sohn hat er uns alles gegeben, was er ist, sein ganzes Wesen. Seine ganze Liebe, seine ganze Macht ist bei uns. Er hat uns geschaffen, er hat uns geschaffen und er kennt uns durch und durch. Er geht mit uns auch in ein wichtiges Gespräch mit dem Chef oder wo wir vielleicht Angst haben oder in eine Prüfung. Ich sage es ganz bewusst, weil es alltägliche Dinge sind, die wir erleben, die wir nicht vielleicht, wo wir Angst haben davor, was uns da auf uns zukommt. Und ich habe letztlich erst gehört von einem Christen, ja, im Alltag, das muss ich schon selber dafür sorgen. Natürlich muss man sein Bestes geben und selber Verantwortung tragen und auch arbeiten an sich selber. Aber Gott, dem Vater, ist es nicht egal, auch die kleinen Dinge nicht. Er kümmert sich auch um die kleinen Dinge und geht mit uns mit. Und das finde ich ganz wichtig. Er lässt nichts aus. Es ist ihm wichtig. Man kann nicht sagen, gut, der große Gott, der die kleinen Dinge da, die alltäglichen Dinge einkaufen und was sie alles tun, das wird ihn nicht so kümmern. Es kümmert ihn, ganz bestimmt, es kümmert ihn. Und er geht mit dir. Er hilft uns auf, wenn wir fallen. Er ist da, wenn wir zweifeln. Ja, wenn wir am Leben verzweifeln, ist er da. Er ist da. Er trägt uns, wenn wir nicht mehr weiter können. Und wenn wir meinen, dass wir nichts wert sind, wenn wir uns vergleichen mit anderen, wenn wir überfordert sind, wenn wir uns minderwertig sehen, dann, glaube ich, denken wir daran, dass der Vater einfach hergeht und sagt, mein Sohn, meine Tochter, denk daran, du bist mein Sohn, meine Tochter. Entschuldige, denk auch daran, ich bin Gott, der Höchste, der Größte, der Mächtigste, voll Liebe mit dir, der Mächtigste der, in der unsichtbaren und in der sichtbaren Welt. Alle Mächte sind mir untertan. Ich entscheide, wer lebt und wer stirbt. Und du bist mein Sohn. Kannst du dir denken, wie reich du bist, wie mächtig du bist? Du bist mein Sohn. Können wir denn reicher werden? Welche Liebe uns da entgegenkommt? Mein Sohn, sagt Gott, der Vater auch, sag mir, was du willst, was du wirklich brauchst, was dein Herz begehrt, was notwendig ist, und ich schenke es dir. Ich bin der heilige, allmächtige Gott, dein Vater, und ich will dir Gutes tun. Ich will dir das Beste geben und dich beschenken. Er will uns beschenken. Wenn uns manchmal nicht das gibt, was wir uns vorstellen, dann werden wir noch merken, dass es einfach gut war. Nicht, dass wir nicht alles kriegen, was wir uns jetzt vorstellen. Aber genießt das Vater, das Leben mit dem Vater. Genießt es. Lasst euch reichlich beschenken im Alter. Aber denkt auch daran, das alles bekommen wir nur im Glauben an seinen Sohn, an sein Wort. Denn in ihm allein ist das ganze Wesen des Vaters sichtbar und erlebbar. Noch zum Schluss einiges. Gott, der Vater, meine ich, sagt uns aber auch etwas mit leiser Stimme, was er gerne möchte, was wir tun sollten in dieser Welt, wozu wir auch leben. Nicht? Ich habe sehr wohl auch eine Bitte, mein Sohn, meine Tochter. Bringe diese Botschaft, die du erfährst und die du lebst, der Vaterschaft Gottes unter die Menschen, in Wort und Tat. Zeig auch den Menschen diese Barmherzigkeit, diese Liebe, die du von mir erfahren hast. Das ist eine große Bitte des Vaters. Es ist kein Befehl, es ist eine Bitte. Und die Botschaft Jesus lautet, die zweite Botschaft lautet, ich bin das Leben. Auch dafür kommen wir zu dem Jesus von Nazareth. Es gibt in keinem anderen das Heil, so haben es der Apostel verkündet und so soll das bis heute verkündet werden. Es gibt in keinem anderen das Heil als in Jesus alleine. Es ist auch kein anderer Name genannt worden unter dem Himmel, unter dem wir selig werden sollen, so als der Name Jesu, Gottes Sohn. Wir Menschen wissen nicht, was Leben ist. Und da sind wir als Ärzte, als Wissenschaftler, als intelligente Leute oft überheblich und meinen, erklären zu können, was Leben ist. Wir wissen es nicht, was Leben wirklich ist, woher es kommt, wohin es geht, was eigentlich wirklich der Inhalt, was wirklich das Leben ist. Wissen wir nicht, wir denken als Arzt, denke ich, ja gut, der Mensch, solange das Herz schlägt, ganz einfach gesagt, lebt er. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, wird er sterben. Aber wohin geht das Leben jetzt? Was ist der Wert des Lebens? Was ist der Sinn des Lebens? Wir wissen es nicht. Wir haben keine Antworten. Auch die Wissenschaft nicht, die große Wissenschaft nicht. Der Text sagt ganz klar, das Leben ist in Gott. Gott ist das Leben. Das Leben ist im Vater. Zunächst mal. Und da Jesus eins ist mit dem Vater, hat auch Jesus Leben in sich selber. Ich bin das Leben. Das ist die Antwort. Jesus ist das Leben. Darum ist es so wichtig, dass wir an den Jesus der Schrift glauben und uns nicht verführen lassen. In ihm leben wir durch Glauben, der in der Gnade, in dem größten Geschenk, die Gnade, das Leben zu schenken, ist ja das größte Geschenk, das Gott der Vater uns gibt, das ewige Leben. Wir werden ewig mit ihm leben. Ja? Wirksam wird. So, und so haben, denken wir auch an unsere Glaubensväter, die uns das beigebracht haben, gelehrt haben und geglaubt haben. Allen voran Luther, der sagt, allein aus Gnade, allein aus Glauben, allein Jesus Christus, allein die Schrift. Diese Wahrheit wird heute oft durch falsche Verkündigung des Wortes verdreht. Und da sollten wir aufpassen, dass wir uns nicht da verführen lassen. Lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht das Leben nehmen, das in Jesus Christus ist. Bleibt dabei. Und lasst euch nicht den Vater nehmen im Alltag, der in Jesus Christus ist. Und ich möchte abschließen, dass wir das auch dass der Vater uns einfach sagt, dass wir das, was wir erleben in Jesus Christus, den Vater und das ewige Leben haben, auch weitergeben. Das ist eine große Aufgabe, eine große Bitte. Jeremia sagt in Kapitel 23, Vers 28, der Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen? Wir sollten uns an sein Wort halten und sein Wort in Wort und Tat weitergeben. Im Neuen Testament steht 1. Korinther 2, Vers 4 und 5, und mein Wort und meine Predigt, sagt Paulus, geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Und darin erleben wir den Vater. Und glaubt mir, Jesus lebt. Er hat ewiges Leben, er ist Gottes Sohn. Er lebt auch heute. Und er will, dass wir auch leben, dass wir auch das Leben in ihm haben. Und Jesus zeigt uns den Vater und er will, dass wir den Vater so kennenlernen, wie er es auch kennengelernt hat. Ja, Jesus lebt und der Vater mit ihm. Amen.